So, und da sind ja drei wichtige Säulen sind gegangen. Normalerweise ist es so, wenn du aufsteigst, musst du deine Säulen behalten. Das war ja vorher nicht abzusehen. Also das ist kein Vorwurf an irgendjemanden, sondern wenn du deine 6, 7, 8 Leute hast, die Achse, die wichtigen Spieler, wenn du die behältst und zusätzlich 4, 5, 6 Zweitligaspieler dazu bekommst, dann hast du eine Konstanz und dann kannst du eher mal es schaffen, die Klasse zu halten.
Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, Folge 237, die erste nach dem feststehenden Abstieg des VfL Osnabrück, nach dem Heimspiel auswärts auf St. Pauli, Geisterspiel, keine Zuschauer, 0-4 gegen den FC Schalke. Triste Stimmung, nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern auch wegen des Abstiegs vor keinen Fans. Darüber wollen wir sprechen in der heutigen Podcast-Folge und natürlich vor allem auch analysieren. Woran hat es gelegen und was muss jetzt passieren beim VfL Osnabrück, um den freien Fall in Liga 3 so aufzuhalten, dass man idealerweise wieder Boden auf den Füßen bekommt. Dafür begrüßen wir zwei Gäste, die jeder aus seiner Sicht dazu sagen kann, was es bedeutet und was man tun muss, um genau das zu erreichen. Ralf Heskamp ist bei uns, ehemaliger Geschäftsführer des MSV Duisburg zuletzt und auch beim VfL Osnabrück in leitender Funktion auf der Geschäftsstelle tätig. Hallo Ralf und danke für die Zeit.
Hallo.
Und Werner Nordlohne ist bei uns, ehemals Fanbeauftragter des VfL Osnabrück, langjähriger Besucher der Bremer Brücke und ja, gestern Werner mit Sicherheit auch am Screen mit einem weinenden Auge dabei, weil nicht in der Lage gewesen, vor Ort dabei sein zu können. Trifft es das?
Leider ja und hallo in die Runde.
Susanne, wir beide da, meine Kollegin Susanne und Vetter und ich, mein Name ist Benjamin Kraus. Wir durften, dürfen ist dann so die Frage, ob das die richtige Formulierung ist, das Geisterspiel vor Ort erleben. Wie hast du es wahrgenommen gestern? Es war schon traurig, nicht nur wegen des Abstiegs, sondern auch aufgrund der nicht vorhandenen Kulisse, oder?
Ja, also erstmal auch von mir hallo und ja, Benni, es war wirklich Geisterspiel. Es ist einfach eine gespenstische Atmosphäre, das muss man so sagen. Und das hat uns schon alle auch angefasst, denn diese Emotionalität des Fußballs, die geht halt komplett verloren. Dieses, man feiert zusammen den Aufstieg, diese Amplitude, muss man schon sagen. Einmal diesen im letzten Jahr so nach oben geschlagen, 90+6 alle gemeinsam im Stadion, die ganze Bremer Brücke voll. Und dann geht man wieder zurück und verlässt diese Liga. Ja, ohne seine Fans erlebt diesen Moment und ich glaube, das hat auch mit den Spielern einiges gemacht und auch mit den Verantwortlichen da und eben halt auch mit uns, weil es eine schon sehr unwirkliche Situation war. Da ist eine Mannschaft, die hat sich gerade vor dem Abstieg gerettet mit Schalke und eine andere, die absteigt und die einzige Wahrnehmung, die man nach dem Spiel hat, ist, dass sich so die Leute so ein bisschen abklatschen und jeder geht so nach seiner Richtung nach Hause. Und das ist eigentlich etwas, das wollen wir im Fußball nicht. Also da zählen Emotionen dazu und zwar in beide Richtungen und da war gestern gar nichts vorhanden, leider.
Fußball ist eigentlich für die Fans, Werner, ne? Wie hast du es am Screen tatsächlich erlebt? Das Geisterspiel, das Kapitel hat man ja eigentlich schon gedacht, dass man das nach Corona glücklicherweise hinter sich lassen konnte. Und jetzt hat es aufgrund dieser absurden Umstände so ein Comeback gefeiert.
Ja, also Comeback hoffe ich mal nicht, auch wenn die Situation jetzt unglücklich war, da gehen wir wahrscheinlich nochmal drauf ein später, aber ich habe ja, sagen wir mal, das Pech gehabt, dass ich auch durchaus viele Corona-Spiele im Stadion verfolgen durfte, die Tristesse, die vor Ort war, halt entsprechend auch kenne, insbesondere auch an der Bremer Brücke und mit dem Wissen, was halt fehlt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir sowas nochmal wiedererleben würden in dieser Form, vielleicht abgesehen von irgendwelchen Testspielen, die dann mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Wir haben gestern tatsächlich mit ein paar mehr Leuten geguckt, mit der Clique, mit dem man sonst so ins Stadion geht. Einfach, um auch nochmal so ein bisschen die Situation, möglicher Abstieg, das will man ja auch irgendwie nicht alleine verbringen. Man kann es aber jetzt nicht irgendwie vor Ort verbringen, wo man dann, zumindest einmal mit den Leuten, mit denen man auch dem VfL verbindet, sich zumindest trösten kann oder sich austauschen kann, was auch immer. Wir haben gestern ein bisschen geflaxt, dass wir ja gegen die Corona-Regeln verstoßen würden, weil wir viel zu viele Leute im Wohnzimmer waren. Es ist blutleer, ne? Du beraubst dem Fußball die Seele, und Spaß macht es nicht. Ich glaube, für niemanden, sowohl auf dem Platz als auch zu Hause vom Fernseher, als auch diejenigen, die irgendwie Kommentatoren etc. gestern ziemlich skurril, wenn man danach dann direkt umgeschaltet hat zum Champions-League-Spiel, was wir dann tatsächlich auch noch verfolgt haben. Krasse Choreografie, aufgeladene Stimmung. Da hat man dann schon nochmal gemerkt, wie sehr Kontraste da eigentlich mitgehen. Aber ja, nicht würdig, auch trotz des Abstiegs nicht würdig, die Rahmenbedingungen gestern.
Ralf, du musstest ja auch professionell mit den Corona-Spielen dealen. Was macht denn das mit den Sportlern? Also wie anders geht man in so ein Spiel rein, wenn man auch weiß oder es dann auch auf dem Platz spürt, ja, ne, ich mache jetzt eine Monstergrätsche, aber eigentlich feiert mich keiner dafür.
Ja, ist total was anderes. Also du gehst ins Spiel, du hast die Zuschauer, bringt unheimlich viel Motivation. Wenn das einmal fehlt, da musst du dich erstmal dran gewöhnen. Das haben wir zu Corona-Zeiten gesehen. Das hat dann gedauert. Irgendwann haben sie sich so ein bisschen daran gewöhnt, aber es war immer ungewöhnlich für alle, die Spieler sowieso und auch für die Funktionäre und so weiter. Also das macht einfach keinen Spaß.
Mhm. Gerade in dieser Emotionalität des Abstiegs, Ralf, wenn man da alleine irgendwie ist als Mannschaft, ist es ja auch schlecht.
Ja,
Scheißgefühl.
Ja, es ist ein Scheißgefühl. Es kommt auch immer drauf an, es kommt jetzt plötzlich dieser Abstieg oder beim VfL war es ja jetzt so ein bisschen abzusehen nach dem Kaiserslautern-Spiel, als man da so unglücklich verloren hat, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt wird schwer, die Klasse zu halten, man konnte sich daran gewöhnen. Dann ist es noch ein bisschen was anderes, wie wenn man am letzten Spieltag, man steht eigentlich immer über den Strich und auf einmal bist du unterm Strich, dann ist noch mal was anderes. Es ist natürlich immer traurig und natürlich würde man, auch wenn die Fans dann manchmal traurig sind und so weiter, aber mit den Fans zusammen noch mal kommunizieren und das fehlt einfach. Und das hat gestern dann wohl gefehlt und das ist sehr schade.
Werner, wie hast du das erlebt? Weil Schalke hat ja einen deutlich besseren Zugang ins Spiel gefunden. Nach 5 Minuten war die Sache ja im Prinzip durch mit den 2 Toren.
Ja, dann nimmst du ja auch wahr, ne? Dann gehen die Köpfe runter, du hast auch keinen Aufräumen mehr, du hast nicht den 12. Mann, also keine Unterstützung von der Tribüne, der dich nochmal anpeitscht, der dann auch vielleicht nochmal gerade in so einer, sagen wir mal, schwierigen Situation, in der du eh steckst, wo du eigentlich davon ausgehst, naja, wir können hier eigentlich nichts mehr holen, wir sind eigentlich abgestiegen, Frage der Zeit, bis wir runtergehen, kannst du dann ja schon noch über die Emotionalität von außen vielleicht dieses Aufbäumen, ja, es war gestern dann halt einfach schwierig, und also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere dann auch den Fernseher ausgemacht hat oder weiß nicht, ob es heute Journal umgesäppt hat. Aber ja, nach 4 Minuten war halt die Luft raus, war bei uns auch die Luft raus. Und gleichzeitig, also nicht Luft raus in Form von, ich werde meinen Frust los und jetzt erst recht, sondern ja, so absolute Tristesse auch bei uns im Wohnzimmer, auch im Stadion, zumindest auf der einen Seite. Schon echt bitter.
Drei Jungs saßen da im Block, die Flaggen aufgebreitet haben vom VfL im Gästeblock. Der David Kreuzmann war das und der Janik Karim und noch ein Dritter, die da die Osnabrücker Fahne sozusagen hochgehalten haben. Die haben, wir können es ein bisschen erzählen, Susanne, die haben so ein bisschen auch zum Organisationsteam dazu gehört. Der VfL hat ja einiges an Einsatz da reinschmeißen müssen, um zum Beispiel sicherzustellen, dass die Werbung, die man verkauft hat, dann auch auf St. Pauli öffentlich sichtbar war für die TV-Sender. Der Presseraum ist umgestaltet worden. Die ganze Spieltagsorganisation musste übernommen werden, aber letztlich waren dann, ja, wie viele Leute waren insgesamt im Stadion? Nicht mal 100, würde ich jetzt fast tippen. Von St. Pauli waren 3-4 Leute da, Bornemann als Sportchef und Trainer Hützeler, der sich natürlich den kommenden Gegner angeschaut hat. Atmosphäre kam da so gar nicht auf. Wir haben auch versucht, das vielleicht als kleiner Hinweis, jemanden vom VfL dazu zu bekommen, der uns aus seiner Sicht so ein bisschen die Abläufe und die Eindrücke schildert von den wenigen Leuten, die dort waren. Beim VfL hat man darum gebeten, dass man heute keinen Gast in den Podcast schickt, weil man eben mit der Abarbeitung des Abstiegs und mit dem Thema Bremer Brücke beschäftigt ist. Das ja auch seine Kreise zieht. Auch hier kommen wir später noch dazu. Und da haben wir dann natürlich auch Verständnis dafür, dass es momentan so viele Aufgaben gibt, die zu erledigen sind, dass man denen vielleicht momentan Priorität einräumt, völlig in Ordnung. Ja, aber Susanne, für uns war es auch komisch, weil dann ist es eigentlich entschieden, die Abstiegsfrage, aber dann dämmerte das Spiel so dahin und man musste eigentlich einfach nur 86 Minuten überleben. Ich hatte auch den Eindruck, dass Holger Elixmann am Fanradio genau das dadurch musste. Der hat auch zwischendurch kaum noch was gesagt.
Ja, der saß vor uns. Wir haben das ja immer so ein bisschen beobachtet, so schräg vor uns. Und das fiel ihm auch nicht leicht. Und ja, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist, da fehlt dann auch diese Emotionalität und wir haben, das, es war bewundernswert, was der VfL eben alles auch geschaffen hat, da dort die Anzeigetafel in lila-weiß, das umprogrammiert und so weiter. Aber man merkt halt schon, dass da auch wahnsinnig viel dann für die Außenwirkung passiert. Mhm. Ja, da ein großes Team dann nochmal dahinter gesteckt hat, um das alles zu organisieren und zu schaffen. Auch um einen finanziellen Schaden natürlich, gerade was die Werbekunden betrifft, da nochmal kleiner zu halten. Das wird den VfL eine Stange Geld kosten, so viel kann ich sagen oder so viel können wir sagen.
Spoiler, more to come.
Da konnte man zum Beispiel einfach diese Werbebanden jetzt gar nicht umprogrammieren, sondern man musste die eigenen mitbringen aus Osnabrück. Und was ich da ganz interessant fand, war zum Beispiel, dass auch Michael Welling, der Geschäftsführer Wirtschafts und Finanzen, da gestern noch, während die Mannschaft in der Kabine war, mit angepackt hat und die Sachen mit rausgetragen hat. Also da sieht man, dass da jede Menge passiert ist. Aber ja. Du wolltest ja aufs Spiel nochmal auch eingehen. Das ist dann tatsächlich sehr, sehr früh entschieden gewesen, auch für uns in der Berichterstattung.
Wenn man es mal rein sportlich betrachtet, Werner, du hast es gesehen, ein bisschen Spiegelbild der Saison war es aber dann schon auch, oder? Also unabhängig von dieser Geisterspielatmosphäre, gerade wenn man mal auf die Phase eingeht zwischen, sagen wir mal, Minute 20 und Minute 45, wo man spielerisch schon einiges gezeigt hat, ganz gute Ballzirkulationen hatte, auch ein paar ganz gute Dribblings. Aber spätestens am gegnerischen 16er ist man immer wieder abgeprallt an der Kompaktheit und Wucht der gegnerischen Abwehr. Schon was wir nicht zum ersten Mal gesehen haben in dieser Saison, richtig?
Ja, will aber immer noch den Bogen zurückspannen zu den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen und ein großes Lob aussprechen, was sie da organisiert haben, in der kurzen Zeit das so herzurichten, sowohl das, was äußerlich sichtbar war, aber auch all das, was drumherum war. Ich kenne es selber durch die Corona-Spieltage, wie schwierig das ist, solche Dinge schnellstmöglich umzusetzen. Dann halt auch noch in einem anderen Stadion. Also Hut ab, großes Lob an all die, die damit angepackt haben. Auch an die Fanclubs, die sich auch direkt wieder gemeldet haben, ihre Banner wieder aufhängen lassen haben, so wie ich es damals dann auch gemacht habe. Also das zeigt ja auch, dass innerhalb des Teams, des VfL, der Zusammenhalt noch definitiv da ist. So, das kann man halten, festhalten. Zum Spiel selber, ja, also ich würde jetzt, wenn du nach 5 Minuten 2-0 zurückliegst, ist es, glaube ich, relativ klar, dass ein Schalke 04 sich ein bisschen weiter hinten reinstellt und VfL machen lässt und dann siehst es ganz schön aus und dann hast du auch irgendwie 70% Ballbesitz im defensiven, sagen wir mal, Hälfte beziehungsweise bis zum gegnerischen Drittel. Dann ist es das, was man durch die Saison gesehen hat. Ja, es fehlt dann so ein bisschen die Durchschlagskraft, vielleicht auch die Qualität, vielleicht auch in dem Moment natürlich auch irgendwo die Mentalität, weil ja, du liegst 2-0 hinten, du bist abgestiegen. Wie willst du dich denn aufbäumen? Letztendlich ist das, was man, glaube ich, die ganze Saison festhalten kann. Der Wille war schon da, sich zwischendurch aufzubäumen. Hat man ja auch immer wieder bei Spielen gesehen. Es gab ja auch Spiele, wo man dann wirklich sich reingekniet hat. Aber dann gibt es halt genau solche Spiele wie gestern. Schlägst dich halt tapfer, so will ich mal sagen, im Rahmen deiner Möglichkeiten, verlierst das Ding 4-0, bitter. Wir haben andere Spiele, die auf der Kippe waren, auch verloren, wo wir halt nicht die Chancen da reingemacht haben, wo wir schon klar sagen konnten, nee, ja, wenn es ein bisschen glücklicher läuft, ein bisschen mehr Qualität da ist. Schade, wir kennen Abstiege, 8 glaube ich jetzt, ne? Also immerhin da Spitzenreiter.
Alleiniger Rekordabsteiger und kann, selbst wenn Braunschweig auch noch absteigt, können sie uns nicht einholen, dann schaffen die nur 7.
Ja, weiß ich aber auch nicht, egal wer absteigt, bitte nicht Wiesbaden.
Das Gesetz der Serie sagt aber, dass es so kommen
wird. Ja, wir spielen immer mit denen. Aber ja.
Ich will da auch nicht mehr hin.
Sind wir viele.
Okay.
Genau, lass da einen kurzen Cut dran machen und bevor wir an die Saisonanalyse gehen, vielleicht noch kurz eben drüber reden, wie es überhaupt zu diesem Geisterspiel gekommen ist. Das ist ja auch ein ganz interessanter, weil uniker Punkt. Wie habt ihr das denn wahrgenommen, als dann die Nachricht, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, was schon einschlug, Dach kaputt, Stadion Bremer Brücke gesperrt und jetzt gibt's ein Geisterspiel?
Ja, ich kenne das ja schon von früher. Der Zeitpunkt hat mich schon überrascht. Aber dass sowas kommt, das hat mich eben nicht überrascht. Es gab damals schon am Dach Probleme, vor allen Dingen die Platten, die da oben drauf sind mit dem Asbest und so weiter. Das ist unheimlich teuer, die zu entsorgen. Und da war man überlegen, neue, aber die waren noch nicht so schlecht, dass die jetzt einbrechen. Und das Holz war auch noch absolut in Ordnung. Also das muss man sagen. Nur, dass es auf Dauer irgendwann kommen wird, das war mir schon klar.
Hm. Nur der Zeitpunkt eben nicht.
Der Zeitpunkt maximal unglücklich. 2 Spieltage vor Ende, dann kommen natürlich auch die Fragen auf, warum gerade jetzt? Warum nicht irgendwie in der Sommerpause? Warum wird das dann geprüft? Wir haben es vorhin ja schon gesagt, dieser Zyklus ist ja normal, angepasst worden von 5 auf 2 auf einem Jahr, dass halt einfach die Statik überprüft wird. Das Stadion ist alt, das wissen wir alle, auch wenn es unser Schmuckstück ist, hat es dann doch hier und da nicht nur mehr Ecken und Kanten, sondern auch vielleicht ein paar Risse. Für mich war der Moment, als ich die Nachricht bekommen habe, eine Push-Nachricht auf meinem Handy, musste ich schlucken und direkt ans Fanprojekt denken, die ja im Ostbunker waren und die ja morgens eine Prüfung hatten und mittags wurde der komplette Ostbunker dicht gemacht. So, und das war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich noch viel krasser. Plötzlich kannst du nicht mehr arbeiten. Plötzlich verlieren halt auch sowohl Kolleginnen und Kollegen von mir als auch halt die Fans eine Grundlage. Jetzt halt der nächste Schlag ins Kontor. Die Heimat-Auskurve wird zugemacht, beziehungsweise Bremer Brücke. Sagen wir, wir wissen alle, dass die Bremer Brücke irgendwann in Gang in Stand gesetzt werden muss und vorangebracht werden muss. Ja, sagen wir mal, wenn jetzt die deutschen Behörden mal nicht so gut gearbeitet hätten und 4 Wochen noch verzögert hätten, wären wir jetzt alle nicht böse gewesen. Andererseits sage ich auch, Sicherheit geht vor. So, wenn das Ding marode ist, und das kann man ja nicht wissen, gerade bei so Holzleimbindern, die Dinger halten noch 80, 90, 100 Jahre, dann ist das halt einfach scheiße. Punkt.
Mhm. Also, da würde ich vielleicht ganz gern kurz noch mal was dazu sagen, weil ich ja intensiv das verfolgt habe, auch wie ich war letzte Woche im Stadion.
So viel wie die letzten Tage passiert ist, kann man schon von damals sprechen, glaube ich.
Also ich war auf jeden Fall im Stadion, als es dieses Pressegespräch gab, an dem Dienstag. Und also der VfL hat diesen Gutachter geholt und gar nicht die Stadt, sondern es ging darum, dass man eben in dieser turnusmäßigen Prüfung, die im März stattfindet und ich glaube, da auch sinnvoll aufgehoben ist, weil wenn man dann was feststellt, was man reparieren muss, dann kann man das im Sommer gut angehen. Da hat der Gutachter gesagt, ist alles in Ordnung, aber bei den Balken, da würde ich jetzt mal gucken, da würde ich mal einen Holzsachverständigen dazu holen. Und der hatte jetzt nur Zeit, ist da hingekommen und hat da reingebohrt und sprach dann diesen Satz, ui, da tritt ja Wasser aus und der ist nicht gut. Und daraufhin hat dann der VfL eben geschaut und hat gesagt, okay, was mit dem Gutachter gesprochen, was können wir da machen? Die haben gesagt, verkleidet das Ding, stützt es ab und so weiter. Und ist dann auf die Stadt zugegangen, hat gesagt, okay, so und so ist das gerade bei uns. Und guckt mal, ob wir denn vielleicht mit den Maßnahmen, die wir jetzt gemacht haben, das war dann Anfang der Woche drauf, ob das quasi von euch so abgenommen wird, weil wir haben da ja was verändert. Ne, Ralf, du kennst das wahrscheinlich, das geht nicht einfach so, dass man da ein bisschen Stützpfeiler hinbaut und dann sagt, geht schon, sondern da muss eben dann von der Stadt noch jemand drüber gucken. Und ich finde, da haben wirklich alle auch verantwortungsvoll gehandelt und gesagt, eben, wir drücken da kein Auge zu, weil wenn da was runterkommt, da kann wirklich extremst was passieren. Von daher ist es halt eben auch nochmal ein Unterschied vielleicht auch zum Ostbunker, dass eben der VfL hier selbst auch gesagt hat, so, wir holen jetzt den Gutachter. Also das wollte ich nur nochmal ganz kurz so zum Ablauf vielleicht einfach nochmal in den Raum werfen. Und diese Holzleimbänder, Ralf, du hast es gesagt, das ist richtig, die halten auch 80, 90, 100 Jahre. Dass da eben jetzt nach, ich glaube, 42, du weißt es besser als ich, müsste ungefähr die Ost, das Dach der Ost alt sein, ne?
Ja, kann ungefähr passen.
In dem Drehraum. also, dass da so ein Holzleimbinder morsch ist, das war jetzt nicht unbedingt abzusehen. Und von daher, du hast es richtig gesagt, dass mal an dem Dach was gemacht werden muss, war allen klar. Mhm. Dass es aber jetzt unbedingt diese Schwachstelle ist, wo offensichtlich, weil ein Stahlseil da angebracht wurde, da Wasser eingetreten ist. Oder über dieses Stahlseil das angebrachte Wasser eingetreten ist. Das war dann doch eben, ja, eine Besonderheit.
Ja, damals ging es mehr um die Platten auf dem Dach und nicht um die Balken. Also das war eben das Problem. Und ja, von daher, das mit den Balken, das ist wirklich, kann man nicht vorhersehen. Und das ist wirklich ein trauriger Zustand dann gewesen, dass es jetzt auch zu dem Zeitpunkt rausgekommen ist.
Wenn dann die Bremer Brücke danach nochmal aufgreifen, was da jetzt gerade passiert, kannst oder willst du gleich berichten, Susanne, was heute los war?
Also ich war heute Morgen da, ja, und bin dann mal rumgefahren, denn während gestern dann in St. Pauli ja gespielt wurde, am Millerntor, hat man hier angefangen, die Ostkurve einzurüsten, also mit einem Gerüst. Und da ist man schon relativ weit. Es wird trotzdem noch 1-2 Tage dauern. Man geht also quasi von dem Knick der Süd bis rüber Richtung Affenfelsen. Und da ist man ja eben schon dreiviertel weit rumgekommen, würde ich sagen. Aber zeitgleich wird eben oben auch schon dieses Dach abgetragen. Und da würde ich direkt mal den Ball zurück zu Ralf Heskamp schieben. Denn ja, du warst damals auch jemand, der sich immer um dieses Dach kümmern sollte und gucken sollte, was machen wir damit. Und ich glaube, meistens war dann auch der Satz, oh das wäre teuer, ne? Im Raum gestanden.
Ja, die Entsorgung dieser Asbestplatten, das ist wohl sehr teuer. Und das kam damals nicht in Frage, weil das Geld hatten wir einfach nicht. Aber wir mussten halt das sehen, dass wir das dann anderweitig hinbekommen. Das haben wir auch geschafft. Und gut, ich bin ja jetzt auch schon über 10 Jahre nicht mehr da. Mhm. Was dann weitergemacht wurde, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber es ging eben um diese Platten. Und das war das große Problem. Auch damals, als wenn viel Schnee gefallen ist, dass das ein Problem war und so weiter. Da musste man halt drauf achten. Ja, das ist eben die Frage jetzt. Ne? Was macht man? Da bin ich mal gespannt.
Aber offensichtlich machen Sie die Asbestplatten ja runter jetzt, oder?
Ja, also ich habe da Menschen mit Schutzanzügen gesehen, mit blauen und weißen, und das ist ein sehr intensiver Prozess und gar nicht so einfach. Da brauchst du Spezialfirmen. Sie haben damit begonnen, aber zeitgleich hat der VfL eben auch die die Balken noch stabiler abgestützt. Man fährt also zweigleisig in der Planung und guckt jetzt, ob es denn Möglichkeiten gibt. Einmal mit Blick auf das Spiel Hertha, das ist, glaube ich, im Moment ganz stark im Fokus. Sie wollen versuchen, dieses letzte Heimspiel an der Bremer Brücke zu spielen. Und dann stellt sich eben die Frage, mit Zuschauern, ja oder nein? Und wenn ja, mit wie vielen? Schließt man nur die Ost oder kann man sogar die Ost voll auslasten oder zum Teil? Und da wird es dann sicherlich auch wieder auf Gutachter ankommen, die das Ganze prüfen.
Okay, und auch spannend, dass zweigleisig eben gefahren wird. Einerseits die Asbestbaustelle offensichtlich zumindest schon mal angegangen wird. Andererseits halt auch Thema Statik weiterverfolgt wird. Und genau, du hast es gesagt, Hertha als erster Faktor. Aber über allem sollte ja wahrscheinlich die neue Saison stehen, der Drittligastart. Dann, ich meine, dieses Jahr am 1. August-Wochenende erst. Das ist ganz gut, dass durch die EM vielleicht sogar dann noch eine Woche mehr Zeit ist, die eventuell helfen kann. Weil das stimmt ihm mit Sicherheit ja auch zu, ist wahrscheinlich dann langfristig sogar das Wichtigste, dass man wieder auf seine Heimat bauen kann, ne? Gerade als VfL Osnabrück.
Ja, aber das ist eben das Problem. Lohnt es sich noch zu investieren oder baut man ein neues Stadion? Weil wir wissen, dass die komplette Infrastruktur um Stadion herum mit den Parkplätzen und so weiter. Ich meine, wir haben damals, was jetzt an Zuschauern kommt, das ist ja schon Wahnsinn. Wir hatten damals gegen Bayreuth in der zweiten Liga vielleicht 3.000, 4.000 Zuschauer. Heute ist das Stadion immer ausverkauft. Und wenn man dann sieht, drumherum mit den Parkplätzen und so weiter, da fehlt halt die Infrastruktur. Und ich weiß, ich liebe das Stadion auch. Ich habe da so unheimlich gern gespielt und ich bin gerne in dem Stadion, wenn die Zuschauer da sind. Aber es ist halt marode. Und jetzt stellt sich die Frage, die Investition, die man da reinsteckt, lohnt es sich oder macht man das erstmal nur so, dass man in der nächsten Saison spielen kann und auf Dauer ein neues Stadion bekommt? Da bin ich mal gespannt.
Dafür gibt es ja die Machbarkeitsstudie. Werner, du bist nicht gespannt, du willst wahrscheinlich
ich glaub, wir diesen nicht Standort.
Er sitzt auch gerade da, das darf ich ihm kurz einweisen, mit einem T-Shirt, kann man nachher auf dem Foto sehen, das wir noch machen, The Bridge to Your Heart, also das ist ja schon ein klares Statement.
Ja, ich glaube, keiner möchte unsere Heimat verlieren und das ist aber ja auch klar kommuniziert worden und ich habe ja auch schon einige Prozesse miterlebt, als es dann erstmals konkret wurde mit Umbau, Neubau, Plänen, die Diskussionen dann Mythos Bremer Brücke, ihr erinnert euch. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, was Sinn macht. Die Diskussionen sind geführt. Jetzt ist halt die Frage, was ist machbar, was ist in kurzer Zeit machbar. Die Situation ist für den Moment schwierig, aber es ist ja jetzt auch die Chance, dass was passieren muss. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, ob es jetzt eine Übergangslösung ist, dass wir wieder zurück zu gefühlt alten Nordverhältnissen kommen mit keinem Dach auf der Ost. Hat auch Charme. ist nicht mehr die Bierdusche, die einen nass macht. Aber ja, also wir müssen es anpacken. Das ist aber ja auch klar. Und das ist auch allen Verantwortlichen im Verein klar und auch schon seit Längerem klar. Ich meine, wir reden über etwas, was irgendwann kommen würde. Jetzt ist die Situation halt ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel. Jetzt sind halt nicht nur Verein und Verantwortliche der Ligen gefordert, sondern halt auch Stadt etc. Man hat ja auch wahrgenommen, gerade Frau Pötter sehr solidarisch dem VfL gegenüber. Ich bin gespannt, was jetzt passiert, aber es wird definitiv was passieren müssen. Und eigentlich können wir uns darauf freuen, weil sowohl für euch gibt es dann jetzt immer schöne Statusmeldungen. Hm. Ja, und jetzt wird dann vielleicht die elendige Diskussion Standort Bremer Brücke auch vergessen sein. Ja,
also wir hatten schon auch davor genug Arbeit, nur als kleiner Einwurf, aber okay.
Also ich mache mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt bei den Fans. Mit dem Stadion, nochmal, lohnt sich diese Investition? Ja. Es haben alle Fans gesagt, ob das in Gladbach ist, mit dem Bökelberg, ob das in Freiburg ist. Alle Fans haben gesagt, nein, das klappt nicht, dann gehen wir da nicht mehr hin und so weiter. Das ist Blödsinn. Also ganz ehrlich, wenn Erfolg da ist, dann kommen die Fans auch. Egal, ob jetzt ein neues Stadion ist, ob das das alte Stadion ist. Ich glaube, da sollte man schon das vernünftig und real mal anschauen und das ist nun mal so. Also da kommen dann auch Zuschauer, selbst wenn es ein neues Stadion ist. Am besten wäre direkt Halle Gardelage oder was weiß ich, oder Limberg wäre für mich zum Beispiel super gewesen, dann mit dem Nachwuchsleistungszentrum, mit dem Trainingsgelände, das wäre für mich optimal gewesen. Das wäre optimal. Natürlich, wenn das jetzt ganz woanders ist, das Stadion, das wäre nicht so schön, aber ein neues Stadion, glaube ich, dass der VfL da nicht drum herum kommt.
Benjamin Schmedes hat mal gesagt, der ehemalige Geschäftsführer, der Geist der Bremer Brücke ist ja nicht nur die Steine, sondern er lebt auch in den Menschen. Aber trotzdem hat man sich ja danach zu diesem Bekenntnis auch dann, ja, was heißt durchgerungen, aber erstmal dieses Bekenntnis abgegeben, man möchte das machen. Aber Ralf, natürlich, was stimmt, diese Machbarkeitsstudie, da wird auch geprüft und deswegen glaube ich auch Übergangslösung, noch eine Übergangslösung kann es auch nicht sein, sondern es muss irgendwann mal diese ganz große Lösung her und da muss man gucken, ob man im Rahmen vor allem wahrscheinlich dieses aktuellen Bebauungsplans, der da liegt, weil sonst reißt man wieder einen neuen auf, diese Bremer Brücke so gestalten kann, dass sie zukunftsfähig ist. Und das wird wirklich die große Frage sein, oder ob man eben sich nochmal, ob man eben dann trotzdem schauen muss, ob es was Neues gibt. Aber Ralf, dafür braucht es dann schon eine große Lösung, ne? Das kann der VfL nicht alleine stemmen.
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!